Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Für ihn klingt's fair, nur was fair ist und was nicht, kommt eben drauf an, wen man fragt. In diesem Fall Hendrik Wüst.
50-50 halten wir für eine faire Lösung.
Wüst ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Er und seine Amtskolleginnen und Kollegen aus den Ländern, die fordern mehr finanzielle Unterstützung vom Bund, um die Flüchtlingshilfe zu finanzieren. Das ist schon seit vielen Monaten ein Streitpunkt. Am Mittwoch dieser Woche gibt es ein gemeinsames Treffen zwischen Ländern und Bund. Und wir gucken uns im aktuellen Update-Podcast vom 8. Mai an, wie die Finanzierung in Deutschland für geflüchtete Menschen überhaupt geregelt ist. Also wer gibt wie viel dazu? Das ist eins unserer Themen heute. Und wir sprechen über Frauen im Weltall. Naja, ganz ehrlich, so viele waren das ja leider noch nicht. Dabei wären Frauen die besseren Astronautinnen in einem bestimmten Punkt.
Man hat berechnet, dass auf so einem Flug von 1080 Tagen Frauen ungefähr 1,7 Tonnen weniger essen müssen bei so einer 4-Mann-Crew oder 4-Frauen-Crew als Männer und dass sie auch weniger Energie verbrauchen, weniger Wärme produzieren. So, es ist so eine reine Energiebetrachtungsweise des Ganzen.
Birgitta Ganze, die ist Weltraummedizinerin, die ordnet für uns eine aktuelle Studie der ESA ein, die eben zeigt, Frauen sind für lange Weltraumreisen besser geeignet. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Heute ist der 8. Mai und am 8. Mai 1945, also vor genau 78 Jahren, hat die deutsche Wehrmacht kapituliert. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren und die Nazis wurden von den Alliierten abgesetzt. Weil das eben so ein wichtiges Ereignis war damals, gibt es jedes Jahr am 8. Mai Gedenkveranstaltungen. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten fasst für uns mal zusammen, was heute los gewesen ist. Was denn?
Ja, es gab an vielen Orten in Deutschland Veranstaltungen zum Gedenken. Schwerpunkt war die Hauptstadt Berlin. Da gab es 13, die angemeldet waren. Und wichtige Politiker haben sich natürlich auch geäußert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat getwittert, dass Deutschland dankbar dafür ist, dass der Nationalsozialismus besiegt wurde und dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern jeden Tag geschützt werden muss.
In Berlin war und ist ja immer noch viel Polizei unterwegs heute, um für Sicherheit zu sorgen und mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Gab es irgendwelche Zwischenfälle heute?
Die Polizei hatte zwischendurch mal gesagt, dass es bisher total ruhig geblieben ist. Der RBB berichtet jetzt, dass es eine Prügelei gab am sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Tiergarten. Da soll es um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gegangen sein. Eine Veranstaltung, die im Fokus ist, ist erst um 18 Uhr. Da geht es auch um Russland-Ukraine. Da gibt es nämlich einen Gedenkmarsch für ukrainische Opfer im Zweiten Weltkrieg. Da läuft auch der ukrainische Botschafter mit. Und da rechnet die Polizei damit, dass es zu Konflikten kommen könnte mit pro-russischen Demonstrierenden. Um das zu entschärfen, wollte die Polizei eigentlich, dass russische und ukrainische Fahnen verboten werden. Aber ein Gericht hat gesagt, nee, geht nicht. Und zweiter Punkt, auf den die Polizei auch besonders schaut, das ist die russische bzw. pro-russische Rockergruppe Nachtwölfe. Die fahren immer mal zum Kriegsende-Jahrestag mit Motorrädern nach Berlin, gelten als sehr nationalistisch, aber da gibt es bisher auch keine Meldungen über Zwischenfälle. Aber die Nachtwölfe wollen morgen auch nochmal eine Kundgebung machen.
In Russland wird ja auch nicht der 8. Mai, sondern der 9. Mai als Siegestag gefeiert, ne?
Genau. Also diese Urkunde zur Kapitulation der Wehrmacht, die wurde nachts unterschrieben und in Russland war das schon der 9. Mai. Daher sind die Feiern in Russland zum Sieg über Nazi-Deutschland morgen. Und morgen gibt es dann in Moskau eine große Militärparade durch die Stadt mit mehr als 10.000 Soldaten und auch mit Panzern, die dann da entlangfahren.
Dann nochmal nach Deutschland. Die Linke will, dass der 8. Mai ein Feiertag wird. In Frankreich ist das zum Beispiel schon so, da ist es ein Feiertag. Warum eigentlich nicht in Deutschland?
Ja, in der DDR war es eine Weile ein Feiertag, in Westdeutschland nicht. Da lief das ein bisschen schleppender mit der Aufarbeitung. Man wollte das nicht so feiern, ne? Also von wegen Deutschland wurde befreit, sondern das wurde von vielen auch als eine Niederlage gesehen, dieser Tag. Und außerdem wollte man auch keinen Feiertag, wenn es da um die eigene Schuld geht. Und das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat jetzt nochmal eine Umfrage dazu gemacht, was die Leute denn heute dazu sagen. Und da sagen 53%, sie fänden es angemessen, wenn der 8. Mai ein gesetzlicher Feiertag wäre. Vor allem die 18- bis 24-Jährigen sagen das.
Gibt es denn Pläne, dass das mal umgesetzt wird, dass das ein Feiertag wird?
Also in manchen Bundesländern ist das schon ein Gedenktag, der 8. Mai. Das heißt, dann gibt es Veranstaltungen, aber man hat halt nicht den gesetzlichen Feiertag und dann arbeitsfrei. In Berlin war der Tag 2020 mal ein gesetzlicher Feiertag, einmalig, weil es da 75 Jahre Befreiung waren, also so rundes Jubiläum quasi. Gedenkstätten, zum Beispiel das Auschwitz-Komitee, aber auch der Deutsche Gewerkschaftsbund, die fordern, dass es deutschlandweit einen gesetzlichen Feiertag gibt. Aber festlegen müssten das die Bundesländer, da gibt es im Moment keine Initiative. Die Linke will jetzt aber mehr Druck machen, auch auf europäischer Ebene, damit es vielleicht europaweit ein Feiertag wird. Also vielleicht nicht jedes Jahr, aber zumindest am nächsten runden Jahrestag. Das wäre dann in 2 Jahren, wenn die Befreiung 80 Jahre her ist.
Heute am 8. Mai wird gefeiert, dass die Wehrmacht kapituliert hat und die Alliierten die Macht in Deutschland von den Nazis übernommen haben. Was los war bzw. noch los ist, hat Ann-Kathrin Horn aus den Nova-Nachrichten zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Geschichte der Raumfahrt ist bis jetzt ziemlich männlich gewesen. Männer entwickeln Raketen, Männer fliegen ins All. Astro Alex ist eben keine Astro Alexa, verrate ich euch kein Geheimnis. Es gibt aber auch Astronautinnen und es sollten bitteschön auch noch viel mehr werden, denn die sind für lange Reisen ins All besser geeignet. Das ist das Ergebnis einer Studie der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Und genau darüber konnte ich sprechen mit Birgitta Ganse von der Uni Saarland, Fachgebiet Weltraummedizin. Frau Ganse, was macht Frauen zu den besseren Astronauten?
Ja, hallo erstmal. In der Studie geht es ja darum, dass Frauen viel weniger Ressourcen verbrauchen auf einem Langzeitflug, zum Beispiel zum Mars. Man hat berechnet, dass auf so einem Flug von 1080 Tagen Frauen ungefähr 1,7 Tonnen weniger essen müssen bei so einer 4-Mann-Crew oder 4-Frauen-Crew als Männer und dass sie auch weniger Energie verbrauchen, weniger Wärme produzieren, die abgeleitet werden muss, etc. So, es ist so eine reine Energiebetrachtungsweise des Ganzen.
Und diese Energiebetrachtungsweise klingt zumindest so, wie Sie es gerade sagen, wenn man doch an Ressourcen ein bisschen sparen kann, ganz sinnvoll, oder?
Ja, aus meiner Sicht schon. Man muss sagen, dass es keine Hinweise gibt, dass Frauen in irgendeinem Bereich benachteiligt sind, was die Raumfahrt angeht. Es ist einfach recht gleichwertig. Hier und da gibt es mal so ganz kleine Details in irgendwelchen Studien, wo mal die Frauen oder die Männer im Nachteil sind. Aber klar, das Argument zählt aus meiner Sicht total, dass Frauen im Schnitt weniger wiegen. Ich würde allerdings noch einen Schritt weiter gehen und würde nicht sagen, wir nehmen keine Männer mit, sondern ich würde sagen, man nimmt das als Kriterium, das Gewicht mit rein und auch den Grundumsatz etc. Und dann schaut man hat ja noch viele andere Kriterien, die wichtig sind, ne, Psychologie und so. Mhm. Und bei denen, die dann am Ende übrig sind, da schaut man dann auch wirklich aufs Gewicht und nimmt dann vielleicht die leichtesten von denen geeigneten.
Aber wenn wir jetzt nochmal bei diesem Studienergebnis bleiben, warum sind denn nicht von Anfang an dann mehr Frauen zumindest mitgenommen worden bei den ganzen Vorteilen?
Die Raumfahrt hat sich ja jetzt hauptsächlich im Erdorbit abgespielt in den letzten Jahren und da ist das nicht so wichtig gewesen. Es geht ja jetzt um die Planung des Langzeitflugs zum Mars zum Beispiel und da werden die Raumschiffe extrem klein sein. Das heißt, da zählt wirklich jedes Kilogramm, was man mitnimmt. Denn man muss ja zusätzlich zu jedem Kilogramm Payload, also Masse, die mit muss, Essen zum Beispiel, muss man noch ein Vielfaches an Sprit mitnehmen, um beschleunigen zu können und dann auch wieder zurückzukommen. Und aktuell ist das nicht so die große Rolle. Also zum Beispiel auf der Raumstation, da gibt es große Trainingsgeräte, schwere Geräte auf allen Ebenen. Das ist nicht so das Thema gewesen bisher.
Das heißt aber, wenn ich Sie eben richtig in Erinnerung habe, eigentlich so eine gemischte Gruppe, Männer und Frauen, wäre doch dann am sinnvollsten oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, also aus der Psychologie wissen wir, dass gemischte Teams eigentlich immer die besten sind, dass Männer sich besser, ein bisschen besser benehmen, wenn es ein gemischtes Team ist und auch reine Frauenteams. Ich weiß nicht, kennen wir ja vielleicht alle aus dem Büro, ist vielleicht auch nicht immer so optimal. Die Studien sind da eigentlich recht eindeutig, dass gemischte Teams optimal sind. Wenn man jetzt das knallharte Körpergewicht mit werten will, da kann man natürlich auch bestimmte Bevölkerungsgruppen vielleicht dann bevorzugt betrachten. Zum Beispiel Asiatinnen sind ja nochmal besonders klein. Es gibt auch noch in Afrika und auf anderen Kontinenten einfach nochmal besonders kleine Bevölkerungsgruppen. Vielleicht sollte man sich da dann einfach nochmal umschauen.
Kleine Randnotiz noch. Es gibt nach wie vor keine Astronautin aus Deutschland, die jemals im Weltall gewesen ist. Ja, ja. Warum Frauen für lange Reisen ins All besser geeignet wären, das hat uns Weltallmedizinerin Birgitta Ganse erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bund und Länder haben Streit. Diesmal geht es konkret darum, wie die Flüchtlingshilfe finanziert werden soll. Genauer, wie viel Geld der Bund reinbuttert und wie viel die Länder. Aus Sicht der Länder läuft es aktuell nicht rund.
Bei uns in Nordrhein-Westfalen kann ich sagen, der Bund beteiligt sich an den Kosten von Land und Kommunen aktuell nicht mal mehr mit 20%. Und deswegen müssen wir auch über Geld reden.
Sagt NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU. Wie und ob man sich da einigen kann, das wird der Mittwoch zeigen. Dann treffen sich die Ministerpräsidenten und Präsidentin mit Kanzler Olaf Scholz. Tendenz geht eher dahin, dass der Bund nicht mehr Geld geben will, als er es ohnehin schon tut, und die Länder aber eben mehr haben wollen. Wie die Finanzierung der Flüchtlingshilfe bei uns generell geregelt ist, mehr Details dazu bekommt ihr jetzt von unserem Hauptstadtkorrespondenten Dirk Oliver Heckmann. Dirk Oliver, die Menschen, die nach Deutschland kommen, die müssen untergebracht werden, die müssen versorgt werden, integriert. Das kostet Geld. Wie läuft diese Finanzierung bisher ab?
Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, Sonja, für Unterkunft, Versorgung und Integration der Geflüchteten sind Länder und Kommunen zuständig und damit auch für die Finanzierung. Das legt das Grundgesetz fest. Die Länder, die sagen allerdings auch, wir haben ja gar keinen Einfluss darauf, wie viele Menschen kommen. Diesen Einfluss, den habe nur der Bund, wenn auch eingeschränkt. Man habe jetzt über 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, aber auch die Asylbewerberzahlen aus anderen Ländern, die würden steigen, und das stimmt auch. Und der Bund wiederum argumentiert, wir haben ja die Unterstützung der Länder massiv ausgebaut, obwohl wir gar nicht zuständig sind, sozusagen rein rechtlich jedenfalls. Im letzten Jahr hat man 15 Milliarden beigesteuert nach Rechnung des Bundes. In diesem Jahr sind nochmal gut 15 Milliarden eingeplant. Das ist also eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2016. Als Beispiel nennt der Bund, man habe ja zum Beispiel die vielen Ukrainerinnen und Ukrainer aus dem Asylbewerberleistungsgesetz herausgenommen. Mhm. Eigentlich sind da Länder und Kommunen zuständig für die Sozialleistungen. Und diese Zahlungen hat der Bund fast vollständig übernommen oder übernimmt fast vollständig. Außerdem hat der Bund den Anteil der Kosten der Unterkunft erhöht von 50% auf 75%. Ja, und die Länder sagen wiederum, das reicht alles nicht. Die fordern, der Bund soll zu 100% die Unterkunft Kosten tragen, und insgesamt unterm Strich soll es eine 50-50-Lösung geben.
Okay, aber um nochmal auf den Bund zurückzukommen, du hast jetzt gerade gesagt, ne, welcher Zuständigkeitsbereich für Länder und Kommunen festgeschrieben ist, eben auch durchs Grundgesetz, aber wie ist es dann beim Bund? Also muss der mitfinanzieren? Wie ist das geregelt? Oder muss man sagen, er tut es freundlicherweise? Was ist da korrekt?
Ja, er muss es eben nicht. Aber der Bund hat eingesehen, dass er in der Verantwortung steht und sagt auch, ja, wir kommen ja unserer Verantwortung nach. Aber es gibt halt jetzt auch nicht mehr. Und er verweist dann auch auf die Haushaltslage, auf die hohen Schulden auf Bundesseite und auch, weil immer mehr Anteile des Steueraufkommens an die Länder geht. Die Grünen, die scheren übrigens bei der Linie interessanterweise aus. Die sagen, besonders stark betroffene Kommunen, denen muss finanziell geholfen werden. Aber wie du schon sagtest, rein rechtlich ist das eine freiwillige Leistung. Einen echten Hebel haben die Länder nicht in der Hand. Und das wissen die Länder auch. Und deswegen machen sie öffentlich Druck.
Der Bund sagt ja auch, also es kann gar nicht mehr Geld geben, weil der Bundeshaushalt Milliardendefizite habe, während Länder und Kommunen eben Überschüsse verzeichnen. Das ist so die Argumentationslinie. Kannst du das noch mal ein bisschen für uns aufdröseln, wie das einzuschätzen ist, wenn man das hört?
Ja, das stimmt auch, was der Bund da sagt. Das Kanzleramt hat da eine interne Aufstellung gemacht, aus der viele Medien zitieren, die auch uns vorliegt. Danach hat der Bund im letzten Jahr ein Defizit von 116 Milliarden Euro eingefahren. Zum dritten Mal ist dieses Defizit in Folge dreistellig. Und die Länder und Kommunen auf der anderen Seite, die würden unterm Strich Überschüsse machen. Der Bund hat doppelt so viele Schulden wie Länder und Kommunen zusammen. Jetzt sagen aber auch die Länder wiederum, ja, die Ausgaben des Bundes, die sind aber auch weit gestreut. Und außerdem gab es die Sondersituation Pandemie und Krieg. Das wäre kein Dauerphänomen. Hinzu kommt auch noch, Länder und Kommunen dürfen gar keine Defizite machen wegen der Schuldenbremse. Der Bund, der hat da mehr Spielraum. Unterm Strich kann man einfach sagen oder muss man sagen, die Spielräume, auch die finanziellen Spielräume, die werden halt enger. Mhm. Und das macht die Einigung so schwierig.
Mhm. Dann lass uns noch mal gucken in Richtung Mittwoch. Da ist ja das Treffen zwischen Ländern und Bund. Wenn ich all das jetzt richtig interpretiere, was du uns gerade erzählt hast, dann werden die Länder dieses Nein, es gibt nicht mehr Geld vom Bund, ja so nicht akzeptieren. Was heißt das denn überhaupt für die Gespräche am Mittwoch? Das ist so eine verfahrene Situation oder gibt es da noch eine gewisse Art von Spielraum?
Tja, wenn man das so genau wüsste, was dabei herauskommt, das wird jedenfalls hart und eine lange Sitzung möglicherweise auch. Möglich, dass es am Ende dann eine Einigung gibt, aber auch gut möglich, dass die Gespräche scheitern. Die Stimmung jedenfalls, Sonja, die ist extrem schlecht. Aus den Reihen der Ministerpräsidenten ist zu hören, man würde ja ein faires, professionelles Verhalten erwarten von Berlin, auch aus dem Kanzleramt. Im Umkehrschluss heißt das, dass das Verhalten eben nicht als fair und professionell bezeichnet wird. Aus der Ampelkoalition wiederum heißt es, die Forderungen der Länder, die werden langsam unverschämt. Ja, und Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zum Beispiel, der warnt schon vor einem Scheitern. So ein Scheitern, das würde nämlich das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Demokratie beschädigen. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der hat sich auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, von einem solchen Scheitern würde nur eine Partei profitieren, nämlich die AfD. Und das dürfte wirklich auch allen Seiten klar sein, dann im Kanzleramt am Mittwoch. Dementsprechend hoch ist dann auch der Einigungsdruck.
Dirk Oliver, dann danke ich dir sehr fürs Erklären.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und jetzt let's up, also aufgepasst, ne, heißt es seit ein paar Tagen in den Niederlanden. Genau das steht nämlich auf dem Parkautomaten in Den Haag. Die Stadt, die in der die niederländische Regierung sitzt, so ist der Satz richtig. Und die wollen eben richtig, richtig viel Kohle haben fürs Parken. Da wollen wir mehr zu wissen. Und ihr und wir bekommen die Infos jetzt von unserem Nova-Reporter Martin Schütz. Klär uns auf, was ist da gerade los?
50 Euro kostet es in der Innenstadt, wenn du dein Auto da parken willst und eben kein Anwohner oder Anwohnerin bist. Und wir reden hier nicht irgendwie 50 Euro Knöllchen, weil du irgendwie schief stehst oder so. Nein, es ist der neue Tagestarif. Und egal, ob du jetzt einfach nur für 10 Minuten dein Auto hinstellst, weil du dir ein Wasser oder ein Brötchen kaufen willst oder den ganzen Tag stehst, 50 Euro.
Also das klassische Parkticket, 50 Euro.
Das klassische
Euro
Parkticket, Ben. Genau. Okay. Und deswegen immerhin die nette Warnung, pass auf, ne? Und in mehr als 20 Straßen wird dieser Tarif fällig. Die allermeisten befinden sich im Zentrum, also da, wo sich beispielsweise das alte Rathaus oder der Markt befinden. Touris kennen das vielleicht. Oder auch am Strand von Scheveningen. Das ist ein Stadtbezirk, ungefähr 6 Kilometer vom Zentrum von Den Haag entfernt. Auch da wird dieser Tarif fällig.
50 Euro kurz ein Brötchen holen, wird ein teures Brötchen. Warum macht die Stadt das?
Sie will verhindern, dass es zum Parkchaos in Teilen der Innenstadt kommt, eben da, wo viele Touristen hinwollen und auch viele Menschen leben. Da sollen auswärtige AutofahrerInnen dazu motiviert werden, dass sie ihr Fahrzeug eben in einem Parkhaus abstellen und nicht einfach an der Straße. Und die Parkplätze, die dann frei sind, die sollen dann vor allen Dingen den AnwohnerInnen zur Verfügung stehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Geschäftsleute, die da in der Ecke sind, dass die es nicht so richtig prall finden.
Ja, die fürchten um den Brötchen. Verkauft. Das ist richtig. Die haben natürlich Angst, dass eben weniger Kundinnen kommen. Wer nur mal kurz parken will, um für ein paar Minuten in den Laden zu huschen, der lässt es halt in Zukunft bleiben, fürchtet die Einzelhändlerin Fleur Kreuth.
Nou, ik begrijp heel goed voor de bewoners hier dat het vervelend is.
Ich verstehe sehr gut, dass die Anwohner sich ärgern, wenn sie ihr Auto nirgendwo parken können. Ich würde vorschlagen, damit die Straßen nicht zu voll sind mit Autos, die hier nicht hingehören, die Geschäftsleute aber trotzdem ihre Kunden empfangen können, das Parken einfach auf 20 Minuten zu beschränken oder vielleicht eine Viertelstunde, dann wäre alles gelöst.
Misschien een kwartier, dan zou alles opgelost zijn.
Ja, natürlich ein Vorschlag. Aber ein Jahr lang muss sie das Projekt jetzt so mitmachen, wie es ist. So lange will die Stadt Den Haag nämlich das Projekt erstmal laufen lassen, um dann Bilanz zu ziehen.
Wie ist das denn bei uns in Deutschland? Gibt es da vielleicht auch schon Pläne für bestimmte Städte, das irgendwie mal ein bisschen teurer zu machen mit dem Parken?
Also grundsätzlich hat sich der Deutsche Städtetag dafür ausgesprochen, dass vor allen Dingen große Fahrzeuge mehr zahlen müssen, zum Beispiel bestimmte SUVs, weil das Fahrzeuge sind, die nicht mehr zeitgemäß seien und aus Sicht des Städtetags viel Fläche benötigen. Und in einigen Städten gab und gibt es Pläne, dass die Innenstädte teilweise oder ganz autofrei wird, also in München und Berlin zum Beispiel. Was da immer wieder diskutiert wird, ist eine City-Maut. Also ähnlich wie wir das aus der Innenstadt von London kennen, da gilt es seit 2003. Wenn man ein normales Auto hat und nach London reinfahren will, zahlt man ungefähr 20 Euro am Tag, so je nach Umrechenkurs. Mhm. Und dann darfst du eben in speziell gekennzeichneten Bereichen der City fahren und dann auch parken. Und ansonsten haben einige Städte und Bundesländer auch die Parkgebühren in letzter Zeit erhöht.
Aber ich sag nochmal, 50 Euro, Den Haag, so krass ist es noch nicht.
Nee, ne? Ich glaube, dann würden wir auch von brennenden Autoreifen in deutschen Kleinen- und Großstädten hören. Das nicht. Aber mal ein Beispiel. Sachsen-Anhalt hat vor einiger Zeit den Höchstsatz der innerstädtischen Parkgebühren erhöht. Die Stunde kostet dann jetzt 2 Euro, vorher war es 1 Euro. Und laut der Nachrichtenagentur dpa ist es die erste Erhöhung seit 1992. In Hamburg kostet es laut dem NDR 3 Euro pro Stunde und in einigen Stadtgebieten gibt es auch ein Tagesticket. Aber kostet 10 Euro, in München kostet so ein Tagesticket 11 Euro, alles kein Vergleich zu Den Haag.
Was ist denn mit Handwerkern oder Gewerbetreibenden oder so, wie sollen die das machen mit dem Bezahlen?
Das ist natürlich ein Kostenfaktor für die, ne? Ja. Aber auch das regeln die Städte ganz individuell. München zum Beispiel bietet Handwerkern und Händlern einen Jahresparkausweis an. Damit kann man dann überall legal, also da wo es möglich ist zu parken, dann auch parken, ohne dass du jedes Mal ein Ticket kaufen musst, kostet im Jahr 360 Euro.
Ich gehe mal davon aus, die Umwelt- und Fahrradverbände, dass diese Entwicklung von denen gutiert wird, also dass sie das gut finden. Der Einzelhandel findet das vermutlich ähnlich wie die Händlerin aus den Niederlanden, die wir gerade schon gehört haben.
Jein, also im Grundsatz sieht der Handel das schon eher negativ, weil aus seiner Sicht einfach die Attraktivität der Innenstädte deutlich abnimmt, wenn Touristinnen oder KonsumentInnen nicht mehr bequem mit dem Auto in die Innenstadt kommen und dann da auch einfach so parken können. Aber Parkraum ist knapp und wenn der dauerhaft von immer den gleichen Fahrzeugen besetzt wird, dann gibt es da auch keine Fluktuation, die aber eben für neue BesucherInnen und Spontankäufe in den Geschäften sorgen. Und das ist aus Sicht des Handels ein sehr schmaler Grat zwischen hoher Fluktuation und zu hohen Gebühren.
Aber ich glaube, da sind doch auch einige Städte mittlerweile schon dran, dass das Parken auch für die Anwohnerinnen und Anwohner teurer werden soll.
Genau, also 2020 hat der Bund eine Regelung abgeschafft, dass Anwohnerparken maximal 30,70 Euro für das ganze Jahr kosten darf, also ein verschwindend geringer Betrag. Viele Kommunen haben die Gebühren deutlich erhöht, wenn die AnwohnerInnen einen solchen Ausweis haben wollen. Mal ein Beispiel hier aus der Nähe in Bonn kostet das beispielsweise in diesem Jahr 180 Euro pro Jahr und wird im nächsten Jahr auf 360 Euro pro Jahr erhöht. Also schon eine deutliche Steigerung.
Parken wird in vielen Städten immer teurer. In Den Haag zum Beispiel, in vielen Innenstadtstraßen soll es 50 Euro kosten. Martin Schütz hatte aktuelle Infos für euch dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, die Krönung von Charles III. Ist dann jetzt auch endlich mal durch, ne? Man muss trotzdem sagen, it ain't over till it's over. Denn die Briten machen noch ein bisschen weiter. Nicht mit Krönung, dafür mit Ehrenamt. Heute ist ein Feiertag und der steht eben unter dem Zeichen Big Help Out. Also Menschen in Großbritannien sollen sich heute gemeinnützigen Arbeiten widmen. Und guck, nicht schlecht, mehr als 6 Millionen haben mitgemacht. Royal Family Inclusive. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Menschen auch danach noch weitermachen, sich engagieren. Nur für so ein Ehrenamt, da braucht man ja eben auch einfach Zeit. Und man muss wissen, wo und wie man das überhaupt machen kann. Wo ihr in Deutschland Anlaufstellen findet, das erzählt euch jetzt Nova-Reporter Matthias von Lieben.
Paula ist 19 Jahre alt und Studentin aus Erlangen. Schon 2015 hatte sich ihre Mutter um geflüchtete Familien gekümmert. Bei EFI, der ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuung in Erlangen. Paula war damals oft mit dabei und hat mit den Kindern zum Beispiel Fußball gespielt. Als sie letztes Jahr dann 18 wurde, hat sie sich gedacht, in dem Bereich will ich auch helfen.
Und dann habe ich den Aufruf gesehen, dass eine neue Koordinatorin gesucht wird für den AK Hausaufgabenbetreuung. Und dann dachte ich mir, das passt ganz gut, weil ich ja auch Studentin bin gerade und ich mir dann die Zeit ganz gut einteilen kann.
Seit Anfang des Jahres ist sie also selbst bei EFI aktiv. Ihre Aufgabe? Sie vernetzt geflüchtete SchülerInnen, die Support bei den Hausaufgaben brauchen, mit passenden ehrenamtlich Tätigen aus dem Verein. Heißt, bei ihr melden Lehrer, Sozialpädagoginnen oder das Jugendamt per Mail Bedarf an für einen Schüler oder eine Schülerin und sie gibt das dann weiter in das EFI-Netzwerk und schaut eben, ob es ein inhaltlich und zeitlich passendes Match gibt.
Und dann vermitteln wir quasi den Kontakt zwischen dem Helfer oder der Helferin und dem Schüler, der Schülerin. Und der Rest läuft dann eigentlich sehr selbstständig zwischen Schüler und Helfer. Und wir fragen dann ab und zu nach einem Feedback, wie es läuft. Oder wenn es Probleme gibt, sind wir einfach der Ansprechpartner.
Durch die Kooperation von EFI mit der katholischen Hochschulgemeinde Erlangen kann Paula als Koordinatorin zum Beispiel auch Räume und Materialien für die Tandems zur Verfügung stellen. Ja, und im Schnitt ist sie pro Woche 2 Stunden für ihr Ehrenamt im Einsatz. Mehr nicht.
Man kann sich das wirklich so einteilen, wie man halt selbst die Kapazität hat. Das ist uns auch immer ganz wichtig, dass wir das unseren Helferinnen mitteilen, dass es einfach auch darum geht, dass ihnen die Arbeit Spaß macht und dass sie einfach nur so viel Aufgabe übernehmen sollen, wie es für sie gerade auch passt, welche Kapazitäten sie haben, damit das nicht irgendwie in Stress ausartet.
Paula wusste früh, wenn Ehrenamt, dann in der Geflüchtetenhilfe. Wer sich zwar engagieren will, aber noch keinen klaren Plan hat, wie und wo, in vielen Städten gibt's eine Art Freiwilligenbörse. In Köln zum Beispiel die Freiwilligenagentur. Da werden Menschen, die Bock auf eine ehrenamtliche Tätigkeit haben, beraten und dahin weitervermittelt, wo es gerade eben Bedarf gibt.
Erstmal muss man eigentlich gar nichts mitbringen, außer der Lust und dem Interesse daran, sich zu engagieren.
Das ist Annalena Müller, Bereichsleiterin Ehrenamt bei der Kölner Freiwilligenagentur.
Und dann kann man herkommen und unsere Beraterinnen nehmen sich eine Stunde Zeit, um das passende Ehrenamt zu finden. Das heißt, man schaut, wie sieht es zeitlich aus, welche Interessen liegen vor, in welchem Umfang möchte ich das machen, in welchem Bereich möchte ich mich engagieren, und dann wird geschaut, was das Passende sein könnte.
In der Online-Datenbank der Agentur finden sich aktuell 587 Angebote bzw. Bedarfsmeldungen für ehrenamtliche Aktivitäten. Gerade zum Beispiel gesucht Freiwillige, die sich alle zwei Wochen auf einen Kaffee treffen mit psychisch erkrankten Menschen. EhrenamtlerInnen, die Menschen im Hospiz ihre Zeit schenken, die in Gemeinschaftsgärten mitarbeiten. Oder auch IT-ExpertInnen, die einem Verein dabei helfen, eine Website aufzubauen. Das ist auch remote möglich. Es gibt alles und der Bedarf ist riesig.
Also wir kriegen eigentlich aktuell die Rückmeldungen aus allen Vereinen, die bei uns in der Datenbank sind, dass sie Engagierte suchen. Es gab schon so einen Knick jetzt auch durch die Corona-Pandemie. Das heißt, in allen Bereichen werden eigentlich Menschen gesucht, die Lust haben mitzumachen und auch hauptamtlich zu unterstützen.
Auch wer nur ganz wenig Zeit hat neben Job, anderen Hobbys, Familie und, das ist kein Ausschlusskriterium. In Köln gibt es auch eine eigene Datenbank für Kurzzeitengagement. Bei einem Sportfest nur am Wochenende zum Beispiel mal aushelfen. Interessierte kriegen da einfach eine Mail mit dem konkreten Gesuch und schauen spontan, ob es zeitlich passt. Geld gibt's in den meisten Fällen nicht, außer zum Beispiel für Gemeinderäte oder Übungsleitende in Sportvereinen. Was für die 19-jährige Studentin Paula aus Erlangen aber viel mehr zählt, der höhere Sinn des Ehrenamts.
Meine ganzen Lebensumstände, dass sie so sind, wie sie sind, ist einfach Glück, und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich möchte einfach ein bisschen was zurückgeben, eben an Menschen, die nicht dieses Glück im Moment zumindest haben. Und dadurch, dass man hilft, ja, dann, dass man das, die Welt ein Stück besser machen kann, das ist so mein höherer Sinn in der Arbeit.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.